Diese Botschaft trägt den Titel Die vergessene Seligpreisung. Sie wurde am 25. April 1961 in Chicago, Illinois gepredigt. Am selben Tag, wo die Predigerversammlung von Chicago stattfand. Die vergessene Seligpreisung. Wir danken dir aus der Tiefe unseres Herzens für den Herrn Jesus, der unser Leben ist. In ihm finden wir keine Fehler, wir finden in uns Fehler, wenn wir in sein Leben schauen und unser Leben durch sein Leben untersuchen. Wir beten, dass du uns vergeben mögest. Wir bitten heute Abend, dass du uns begegnest. Du hast es versprochen, wo immer zwei oder mehr versammelt sind, dass du in ihrer Mitte sein würdest. Und wenn wir etwas bitten würden, dass es dann gewährt werde. Vater, unsere Motive und unsere Absicht heute Abend, das Verlangen unseres Herzens ist, Christus verherrlicht zu sehen. Und so beten wir, dass unsere Anstrengungen gesegnet sind, während wir weiterfahren, die Menschen zu einem lebendigen Glauben an einen lebendigen Gott zu bringen, an einen Gott, der nicht tot ist, sondern für immer lebt. Vater, wir beten, dass du unsere Seelen auffrischest durch deine Gegenwart, durch Jesus Christus bitten wir es. In seinem Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich bin ein bisschen spät und ein bisschen müde. Ich bin unterwegs seit Weihnacht, ununterbrochen, und so bin ich ziemlich müde. Ich war froh, heute Abend Bruder Joseph Buß zu sehen, den ich erwartete seit einiger Zeit, dass er zurückkehrt vom Feld von Übersee. Es tut mir leid, heute Abend zu sagen, dass unser kostbarer Bruder und Freund hier, Tommy Hicks, uns verlässt. Er verlässt uns morgen, um nach Kanada zu gehen und eine Versammlung zu haben. Ich versuchte ihn zu bewegen, dass er für mich predigt, denn ich war so müde, oder dass er wenigstens die Gebetslinie machte, aber er stützte sich auf mich und sagte, das nächste Mal, so spricht er immer. Ich weiß, dass Tommy Hicks in den Tagen, die ich mit ihm hatte und in der Zeit der Gemeinschaft mit ihm, ich habe gewiss ein großes Vertrauen in Tommy Hicks, dass er ein Diener des lebendigen Gottes ist. Ein großes Meisterwerk. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand etwas gegen die Leitung des Heiligen Geistes von Bruder Hicks sagen könnte. Eines Tages, ihr habt von der Botschaft gehört, dort in Argentinien, er hatte nicht einmal Geld, um dahin zu gehen, aber der Herr sandte ihn, und ihr wisst, wie die Versammlung war. Und wenn ein Mensch sich so an Gott anlehnen kann, ihr wisst, Gott kann nur den Teil von euch gebrauchen, den ihr ihm übergebt. Ich habe schon so oft in verschiedenen Orten gesprochen, aber ich habe einmal gesagt, Gott kann das gebrauchen, das du ihm gibst, wie bei Simson. Simson wollte das Herz nicht Gott geben. Er gab es Delila. Er gab seine Kraft Gott, und Gott konnte nur seine Kraft gebrauchen. Das war alles. Aber wenn ein Mann sich vollständig Gott hingeben kann, das ist es. Du kannst deinen Leib hingeben und Gott wird deinen Leib benutzen, oder du kannst deine Gedanken oder dein Herz, was immer es ist, Gott wird es gebrauchen. Das, was du ihm gibst, wird er gebrauchen. Er sucht jemanden, der sich ihm vollständig ausliefern kann. Gott sei mit dir, Bruder Tommy, und er gebe dir großen, großen Erfolg. Wir werden für dich beten, für deine Versammlung. Ich werde in Kanada sein in einigen Tagen. Wir hatten eine große Zeit heute Morgen in der Gemeinschaft um den Tisch Gottes bei diesem Frühstück der Prediger heute Morgen. Ich war das erste Mal bevorrechtigt, die Predigergruppe dieser Stadt zu treffen, und ich habe gewiss große Männer gefunden, große Diener von Christus mit großen Herzen, die hinausreichen für Gott. Und ich vertraue, dass wir einmal einen vollen Saal mit allen haben können und eine große Versammlung miteinander hier in Chicago. Ich glaube, am letzten Abend beteten wir für die Kranken. Am Sonntagabend predigte ich über das Thema Abraham und der Same Nachim, und Am letzten Abend predigte ich über das Thema der größten Neuigkeiten, die die Welt je trafen in der Geschichte. Und heute Abend möchten wir im 11. Kapitel, im 6. Vers von Matthäus lesen. Ich lese diese Worte.
And blessed is he whosoever shall not be offended in me.
Gesegnet ist, wer sich nicht ärgert an mir. Ich werde dieses Thema die vergessene Seligpreisung nennen. Wir alle kennen die Seligpreisungen im 5. Kapitel von Matthäus. Jesus lehrte die Seligpreisungen, als er die Leute dort auf dem Berg versammelte, gerade bevor sein Dienst begann. Er wurde ihr Führer und er ging hinauf und lehrte die Seligpreisungen und er begann, ihr habt gehört, wie die Alten sagten, doch ich sage euch und so weiter. Nun, Jesus war ein vollkommener Schatten oder Moses war ein Typ von Jesus oder Jesus war ein Antityp von Moses. Moses war ein Prophet, er war ein Gesetzgeber, er war eine Art von König über die Leute in der Wüste, über Israel. Er war als Prophet geboren und er musste sich vor Pharao verbergen, genau wie Jesus vor Rom versteckt werden musste, vor dem römischen Königreich. Sein Dienst und sein Leben ist ein genaues Schattenbild. Und als Moses die Kinder Israel in der Wüste führte, ging er hinauf auf den Berg und gab die Gebote, kam hinab und begann sie, die Gebote zu lehren. Und als Jesus in seine Kraft kam, ging er auf den Berg, setzte sich nieder und begann die Leute zu lehren. Gesegnet sind die reinen Herzens, gesegnet sind sie, denn sie werden Gott schauen. Gesegnet sind die Armen im Geiste, ihrer ist das Königreich Gottes. Gesegnet seid ihr, wenn sie lachen und euch verfolgen und spotten über euch. Denn sie haben auch die Propheten verfolgt, welche vor euch waren. Erfreut euch, denn groß ist euer Lohn im Himmel. Er war ein genaues Bild auf Moses, oder Moses war ein Typ auf ihn. Wir alle kennen diese Dinge, diese Typen von Moses und von Jesus, wie er die Seligpreisungen lehrt. Doch diese Seligpreisung hier finden wir im 11. Kapitel, im 6. Vers. Und wenn ihr nicht gut aufpasst, werdet ihr darüber hinweglesen und ihr werdet es nicht sehen. Es ist zwischen anderen Worten so verborgen, aber es ist eine Seligpreisung. Und er sagte, gesegnet ist, wer sich nicht ärgert an mir. Es heißt vorher, gesegnet die reinen Herzen sind, gesegnet die Friedensstifter, gesegnet sind, gesegnet sind. Und viel später hier ist wieder eine Seligpreisung dazwischen. Gesegnet ist, wer sich nicht ärgert an mir. Es war eine große Zeit in diesen Tagen und wir sehen, dass gerade nachdem der Dienst des Elia, des Neuen Testamentes beendet war, des Johannes, des Täufers, zu ihm war die Botschaft gesandt und Johannes war ins Gefängnis geworfen worden wegen seinem Dienst. Welch ein rauer Kerl war Johannes. Er war wahrhaftig der Botschafter, von dem Jesus sagte, er wird vor mir hergehen. Und er war ein Mann, der draußen lebte und als sie ihn gefangen hatten, er war genau wie Elia, sein Geist war gesalbt, er war der gesalbte Elia des Neuen Testamentes. Und wie Elia war er ein Mann, der nicht Frauen liebte wie Isabel, unmoralische Frauen. Johannes war genau gleich, Elia lebte in der Wildnis, Johannes genau gleich. Johannes war allein, genau wie Elias, der große, raue Mann aus der Wildnis. Und dann hatten sie ihn in ein altes, schmutziges, feuchtes Gefängnis geworfen. Das muss eine schreckliche Erfahrung für Johannes gewesen sein. Ein Mann, der im Freien lebte in der Wildnis, der seine Speise hatte aus Heuschrecken und Honig. Er ging durch die Wildnis und er konnte töten, was er essen wollte, dort aus der Wildnis. Und jetzt sitzt er in einem alten, feuchten, schmutzigen Gefängnis. Vielleicht dunkel in einem Loch irgendwo, wegen diesem Weib Isabel. Eigentlich Herodias hatte ihn dort hineingeworfen, weil er ihr gesagt hatte, dass es nicht richtig war. Herodes hatte die Frau seines Bruders Philipp genommen und mit ihr gelebt. Und das war nicht nach dem Gesetz, so etwas zu tun. Johannes war nicht ein Mann, der irgendetwas zurückhielt. Er sagte, was er dachte. Das machte keinen Unterschied. Wenn es ein Haupt kostete, kostete es eben ein Haupt, genau wie Elia. Er ging vorwärts mit dem, was er zu sagen hatte. Was richtig war richtig. Was verkehrt war, das war verkehrt. Gott, wir brauchen mehr solche Männer heute, die mit dem wahren, aufrichtigen Wort Gottes, mit ihrer Überzeugung stehen, es sprechen und nichts zurückhalten, die es aussprechen. Und dann sehen wir, dass Johannes in diesem alten, feuchten, schmutzigen Gefängnis sitzt, vielleicht mit etwas dreckigem, schmutzigem Brot hier und da und keine Möglichkeit, eine Bibel zu lesen. Und ein Schreiber sagte einmal, sein Adlerauge wurde trübe. Ihr wisst, die Propheten werden mit Adler verglichen und Gott ruft, nennt seine Propheten Adler, denn ein Adler ist das kräftigste, der kräftigste aller Vögel und ein Adler kann höher gehen als jeder andere Vogel und er kann so hoch hinaufgehen, dass ihm kein anderer Vogel folgen kann. Höher als der Falke oder irgendjeder andere Vogel. Wenn ein Falke ihm folgen würde, würde es ihn auseinanderreißen. Und was nützt ein Adler dort droben, wenn er kein Auge hat, um wieder zurückzuschauen auf die Erde? Was nützt es, so hoch zu springen, wenn man nicht weiß, warum man springt? Was nützt es, wenn man... Und was bezeugen wir so laut oder machen so viel Lärm, wenn wir nichts haben, um Lärm zu machen? Der Lärm ist gut, wenn ihr einen Grund habt, Lärm zu machen. Aber wartet, bis zuerst ein Grund kommt und dann wird es das ganze Leben ein Lärm sein. Und so sehen wir, dass dieses Adlerauge trübe geworden war, denn sie hatten ihn aus seiner Umgebung der Wildnis weggenommen und hatten ihn in ein altes, schmutziges Gefängnis getan. Und dieser große Mann, der ein Adler sein konnte, der sich hoch aufschwingen konnte, je höher ihr geht, umso mehr könnt ihr sehen. Sie haben heute Ballone, die gehen so hoch und sie können die ganze Erde damit fotografieren. Und ich glaube, dieser neue Satellit, den Russland hat, kann in einer Stunde die ganze Erde umkreisen. Aber je höher ihr geht, umso mehr könnt ihr sehen. Darum werden in der Bibel die Propheten, die ganz, ganz hoch hinaufgehen können, über die Versammlung als Adler bezeichnet. Und sie kommen mit dem So spricht der Herr. Sie bringen zurück die Neuigkeiten, die sie dort oben gesehen haben. Darum kommt das Wort des Herrn zu den Propheten. Und Johannes wurde eingesperrt und jetzt trübte sich sein Adlerauge. Es tut einmal tat mir so ein großer Adler so leid, ich kann es einfach nicht sehen, wie sie im Zoo diese Löwen und alles für das ganze Gefängnis einsperren. Einst ging ich mit meiner kleinen Sarah in den Zoo von Cincinnati und ging umher. Die Mutter machte das Essen bereit und wir waren mit den Kindern dort. Sie lieben dort diese kleinen Boote und die Affen und was es da alles gibt. So gingen wir umher und die Mutter machte das Essen bereit. Und da hörte ich einen Lärm und ich ging auf den Hügel und sah, was es war. Sie hatten eben einen großen Adler gefangen und hatten ihn in einen Käfig getan. Und ich schaute auf diesen armen kleinen Kerl. Er blutete an seinem ganzen Kopf und hatte an den Flügelenden die Federn weggeschlagen. Und ich beobachtete diesen Kerl dort und so wie er war, versuchte er wieder aufzufliegen. Und er schlug seinen Kopf gegen diese Stäbe und es schlug ihn wieder zurück. Er fiel wieder auf den Boden und dort lag er und rollte seine großen Augen und schaute hinauf. Dann kam er wieder und wieder schlug er gegen diese Gitterstäbe. Blut und Federn schlug es heraus aus ihm. Dann lag er auf dem Rücken. Seine großen Augen schauten empor. Warum? Er war ein himmlischer Vogel. Er schaute dort hinauf, wo er eigentlich sein sollte. Aber die Schlauheit, die Listigkeit des Menschen hatte ihn in das Käfig getan. Und ich dachte, das ist doch der schrecklichste Anblick, den man sehen kann. Und wenn ich Geld gehabt hätte, ich hätte mein erstes Opfer genommen, um diesen Adler zu kaufen und ihn freizulassen. Ich dachte, dieser arme Kerl, ist das nicht schrecklich? Er ist geboren, um sich zum Himmel hinaufzuschwingen und jetzt durch die Schlauheit der Menschen wird er eingesperrt und er schlägt fast sein Gehirn aus sich heraus und ist eingesperrt. Und ich dachte, das ist die schrecklichste Sache, die ich je gesehen hatte. Dann ging ich weg und ich dachte, ja, das ist ein schrecklicher Anblick, aber ich habe etwas Schlimmeres gesehen. Männer und Frauen, die geboren sind, Söhne und Töchter Gottes zu sein, eingesperrt in irgendeine Art Käfig. Wenn sie hinaufschauen können und sehen, dass da ein Gott des Himmels ist, wissen, dass er ein großer Heiler, ein großer Meister und ein großer Retter ist, und dann sperrt man ihn in so einen kirchlichen Käfig, wo sie nur ihre Hirne gegen alle diese Gesellschaften und alles schlagen können und nie imstande sein werden, aus dem Käfig zu gelangen. Das ist ein schlimmer Zustand. Sie sagen, dass da ein großer Gott ist und sie bringen sie in Erwartung, dann schlagen sie die ganze Sache wieder heraus. Sie sagen, er ist gestorben, in ein Grab gelegt, das ist alles. Er ist nicht, wie er damals war. Das ist ein schlimmer Anblick, Leute, Männer und Frauen zu sehen, die geboren sind, um Kinder Gottes zu sein, und dann werden sie in solche Dinge eingesperrt. Das Adlerauge des Johannes hatte sich getrübt, und Johannes war müde geworden. Er und Elia waren ähnlich, denn derselbe Geist war auf den beiden verschiedenen Männern. Seht, Gott nimmt nie seinen Geist, er nimmt einfach seinen Mann. Gott nahm Elia, er nahm den Geist Elias und legte ihn auf Elisa. Dann nahm er ihn von Elisa, legte ihn auf Johannes und er hat versprochen, dass es wieder in der Endzeit auf jemand anderen kommen würde, ein anderer Elia. Und wir alle Bibelleser wissen, dass dies uns versprochen wurde. Und wir haben herausgefunden, dass der Teufel seinen Mann nimmt, aber niemals seinen Geist. Und immer wieder kommt er in derselben Weise. Und wir haben gesehen, dass diese beiden zusammenkommen. Und wir sehen, dass Elia und Johannes sehr ähnlich waren. Sie waren richtig nervöse, sehr nervöse Männer, beide. Sie hatten beide beinahe Nervenzusammenbrüche. Männer, welche nahe bei Gott leben, sind vielfach neurotisch oder sonst etwas eigenartig. Sie sind immer so gebaut. So wie ich heute Morgen über Paulus sprach, Festus sagte, zu viel Lehren hat dich verrückt gemacht. Er sagt, ich bin nicht verrückt, ich bin klar, ich bin in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Wie William Capper, ich stand an seinem Grab in London, er hat dieses bekannte Lied gesungen, da ist eine Quelle gefüllt mit dem Blute Immanuels, wo der Sünder in dieser Flut von aller Schuld frei wird. Der Mann war so inspiriert und nachher nahm er einen Strick und wollte sich hängen und dann ist das Seil gerissen. Dann wollte er zum Fluss gehen, um Selbstmord zu machen und der Kutscher konnte nicht einmal den Fluss finden, weil es zu neblig war. Dies zeigt einfach, wie die Inspiration einen Mann hinwegträgt. Aber wenn er zurückkommt, wie Stephen Foster, der dieser Nation die größten Volkslieder gegeben hat, wie Old Black Joe, Down the Swanee River, Old Kentucky Home. Jedes Mal, wenn er in der Inspiration kam, schrieb er ein Lied und dann nachher betrank er sich. Schlussendlich, als er unter der Inspiration herauskam, rief er einen Diener, nahm die Rasierklinge und begann Selbstmord. Und ich denke über den Jonah, den Propheten, Gott hat diesen Adler damals mit der Luft jenes Tages inspiriert. Gott hat ihn so dermaßen inspiriert, bis er hinabging und im Bauch eines Walfischs lag während 3 Tagen, 3 Nächten. Dann ging er ans Ufer, gab eine Botschaft, dass sie sogar ihre Tiere in Sack und Asche kleideten. Und als der Geist ihn verlassen hatte, ging er auf den Hügel, setzte sich und bat Gott, er soll ihn sterben lassen. Dann sehen wir diesen großen Elia, von dem Johannes ein Schattenbild war, der große Adler seines Tages, ein mächtiger, rauer Mann, ein Mann des Waldes, er lebte in einer Höhle, er kam, trat heraus unter die Leute, dann führte ihn Gott an Orte, von denen Israel nichts wusste, er brachte seine Botschaft, so spricht der Herr und schritt wieder in die Wildnis. Wir sehen diesen großen Adler, wie er vor den König tritt. Nicht einmal Tau wird vom Himmel fallen, es sei denn auf mein Wort. Und er geht zurück, dann sehen wir ihn auf der Straße nach Samaria eines Tages mit dem Stab in seiner Hand, umkleidet mit dem Lammfell, sein kahles Haupt scheinend, der Bart hängt herab, die Schritte sind so sicher, wie sie nur sein können, denn er wusste, in wessen Gegenwart er gewesen war. Er fürchtete sich nicht vor Ahab, was der sagen würde, denn er war in der Gegenwart eines Größeren, den Ahab. Er war in der Gegenwart dessen, der, so spricht der Herr, hatte sein altes Auge zurück in seinem zerfurchten Gesicht, schaute zum Himmel. Er ging sicher, denn er wusste, er hatte, so spricht der Herr. Oh, er war ein Adler. Er ging auf den Berg, trank von der Quelle, bis diese trocken war. Dann ging er hinab und berief eine Versammlung. Als Gott ihm eine Vision gab, ging er auf den Berg und sagte, lasst uns beweisen, wer Gott ist. Wir wollen sehen, wer Gott ist. Und wenn je ein Gott war, dann ist er immer noch Gott. So ist es. Oh, ich liebe. Oh, ich liebe diese Adler. Jawohl, mein Herr. Er ging dort hinauf und sagte, lasst uns Gott beweisen. Er tat es so, wie Gott ihm gezeigt hat in der Vision. Er sagte, ihr nehmt einen Stier und ich nehme einen Stier. Ihr ruft Baal an und ich rufe meinen Gott an. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der soll Gott sein. Er war seiner Sache so sicher der Vision. Und während sie Baal anrufen den ganzen Morgen und sich schneiden und rufen und aufspringen, ging er umher und sagte, ruf doch etwas lauter, vielleicht schläft er ein bisschen. Er wusste, wo er stand, aber nachdem er Gott bewiesen hatte, wurde sein Adlerauge düster. Und als Isabel ihn verfolgte und ihn töten wollte, flüchtete er in die Wüste. Gott fand seinen Diener unter einem Wacholderbaum. Er eilte, nachdem er bewiesen hatte, dass Gott Gott war, war er nervös, durcheinander. Nachdem er in diesen Sphären gewesen war, das bewirkt etwas beim menschlichen Herzen, aber wenn er herabkommt, ihr könnt es nicht erklären, es bringt euch irgendwo hin, man kann nicht darüber sprechen, Visionen und so weiter reißen euch in Stücke. Ihr könnt es anderen Leuten nicht sagen, sie können es nicht verstehen, sie sind nie dort gewesen. So, wie könnt ihr etwas darüber wissen? Es reißt euch in Stücke. Gott war so freundlich zu seinem Diener und er speiste ihn, ermutigte ihn dort unter dem Wacholderbaum. Aber nachdem er solch ein Vertrauen in Jehova gehabt hatte, er war so sicher, er stand in der Gegenwart des Königs, sagte, nicht einmal Tau wird vom Himmel fallen, es sei denn auf mein Wort. Er ging in den Königspalast, gesalbt. Er hatte eine Vision von dem, was er tun musste. Dann ging er auf den Berg und rief Feuer vom Himmel. Bewies, dass er Gott war. Dann rief er Regen vom Himmel. Am selben Tag, dann tötete er 400 Männer, Priester, heidnische Priester, schlug ihnen das Haupt weg und dann rannte er weg, als die Vision ihn verlassen hatte. Nervös sitzt er dort und sagt, ich bin nicht besser als alle anderen, meine Väter, ich bin nicht mehr als die anderen Propheten, Herr, nimm mein Leben, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, ich bin der Einzige, der das richtige Evangelium predigt, so nimm doch mein Leben, lass mich gehen. Alle kommen so durcheinander, aber Gott sagte, ich habe noch 7000 andere, die ihr Haupt nicht gebeugt haben vor Baal. Seht ihr? Es ist in Ordnung, Elia. Du tust ein großes Werk, aber ich habe noch eine andere Gruppe, von der du nichts weißt. Aber nimm mein Leben. Ich bin nicht mehr wert als meine Vater, die Propheten vor mir. Ich will sterben. Und hier sehen wir Johannes, ganz ähnlich wie er. Er liegt dort im Gefängnis. Ausgemustert, nachdem er am Ufer des Jordan gestanden ist, aus der Wildnis gekommen war, den Heiligen Geist im Leib seiner Mutter empfangen hatte, 3 Monate bevor er geboren wurde. Gewiss, wie? Als er zuerst den Namen von Jesus Christus hörte, damals als Maria heraufkam, sie hatte noch nichts gefühlt, der Engel hatte sie eben überschattet, der Heilige Geist hatte es ihr gesagt, sie ging nach Judäa und sie sagte Elisabeth, dass sie bald Mutter sein würde. Und sie sagte, Gott hat mich überschattet und ich werde ein Kind haben. Und sie sagte, ich werde seinen Namen Jesus nennen. Und der kleine Johannes war 6 Monate. Elisabeth war schwanger und sie hatte noch kein Leben gefühlt. Und während sie dort stand und Maria betrachtete und Maria erzählte ihr, was der Heilige Geist gesagt hatte und was geschehen würde, und sie hatte über ihre Erfahrung gesprochen. Und Elisabeth war eine alte Frau und hatte empfangen. Und sie erzählte, wie ihr Ehemann taub geworden war. Und während sie dort stand, sagte Maria, ich werde einen Sohn haben und ihn Jesus nennen. Und sobald dieser kostbare, herrliche Name Jesus das erste Mal über menschliche Lippen gesprochen wurde, wurde ein kleines, totes Kindlein im Leibe seiner Mutter lebendig, sprang und kam zum Leben und empfing den Heiligen Geist im Leib der Mutter. Und sie sagte, wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn sobald ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind in meinen Leib vor Freude. Die Bibel sagt, er wurde geboren vom Leibe der Mutter, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Ein Mann, berufen von Gott, kommt in der Wüste mit 9 Jahren, keine Bildung, geht in die Wildnis, wird ein Mann der Wälder. Mit 30 Jahren kommt er aus den Wäldern, predigt solch eine Botschaft eines kommenden Messias und er erschütterte die ganze Region. Er fürchtete sich nicht vor der Lehre der Pharisäer. Er sagte, ihr Schlangen im Gras, kommt mir nicht daher und sagt, wir haben Abraham zum Vater, ihr Generationen von Wippern. Wer hat es euch gesagt, dass ihr dem Zorn entfliehen wird, der da kommt? Oh, er war auch, er wusste, wer er war. Er sagt, ich sage euch, der Messias, der kommt mit der Wurfschaufel in seiner Hand. Er wird die Tenne säubern, er wird den Weizen in die Scheune bringen und er wird die Spreu zerbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Er wusste, was er sprach. Aber als der Messias schlussendlich kam, und Johannes hatte die Ehre, ihn zu taufen. Er kam genau, wie die Zeichen waren. Er zeigte die Zeichen des Messias. Johannes wusste das. Er wusste, er war der Messias. Das ist der Messias. Da ist kein Zweifel, sagte Johannes. Ich sah die Feuersäule vom Himmel auf ihn kommen wie eine Taube. Und eine Stimme sprach aus dieser Feuersäule. Dies ist mein geliebter Sohn, in welchem es mir gefällt zu wohnen. Er wusste, dass dies der Messias war. Johannes sagte, ich wusste es nicht, aber der, der in der Wildnis zu mir sprach, taufe du mit Wasser und auf den du den Heiligen Geist herabkommen siehst und auf ihm bleiben, er ist derjenige, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird. Und ich bin sicher, dies ist er und er hat es ihnen eingehämmert. Aber wenn die Schwierigkeiten kamen, Jesus war gekommen, hatte den Messias gezeigt, dass er der Messias war, aber dann ging etwas verkehrt. Johannes hatte den Messias, einen Messias mit der Wurfschaufel in seiner Hand vorgestellt, der die Spreu verbrennen würde. Aber als er kam, waren die Werke von Jesus einfach demütig. Das hat ihn durcheinander gebracht. Er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Er dachte, da ist etwas falsch gelaufen irgendwo. Offensichtlich habe ich die falsche Sache geglaubt. Es scheint, wie wenn es nicht richtig läuft. Und oft denken wir, die Sache läuft nicht richtig, aber es läuft richtig. Solange wir wissen, dass er hier ist, was macht es dann für einen Unterschied? Es läuft richtig, vielleicht läuft es nicht in der Weise, wie wir denken, dass es laufen sollte, aber es läuft auf der Weise, wie Gott es will. Und Johannes dachte, ich habe den Messias vorgestellt mit einer Wurfschaufel in seiner Hand und er wird die Tenne reinigen und den Weizen in die Scheune bringen. Und ich habe ihm gesagt, die Axt sei den Bäumen an die Wurzel gelegt und dass er all den Unrat verbrennen werde. Und hier ist er. Und anstatt eines mächtigen großen Mannes kommt er demütig und einfach. Etwas muss irgendwo verkehrt sein, sagt er. Kein Zweifel, etwas ist falsch gelaufen. Und so wurde er bestürzt, wie viele von uns, wenn wir Dinge sehen, die nicht so gehen, wie wir denken, werden wir verwirrt. Macht euch keine Sorgen, es wird alles gut sein. Und der Teufel ergriff ihn dort. Der Teufel dachte, nun habe ich ihn im Gefängnis. Ich habe ihn ins Gefängnis geworfen und ich werde ein bisschen Raum mit ihm umgehen, während er hier ist. Gott gebraucht ihn jetzt nicht. Und ich werde ihn mit jeder Decke zudecken, die ich habe. Und ich habe ihn jetzt im Käfig. Ich habe den Adler im Käfig. Und ich werde ihn so weit bringen, dass er wünscht, er hätte nie das Evangelium gepredigt. So weit bringt er heute viele gute Männer in dieselben Zustände. Genau so tut er es. Wir denken, es läuft nicht richtig, aber es läuft richtig. Alles läuft richtig. Kürzlich kam jemand, ich habe so viele Leute gesehen, die gekommen sind und sie sagen, Bruder Branham, es wurde für mich gebeten, aber es ist nicht anders geworden, etwas läuft falsch. Nein, es ist nichts falsch mit dem System, es läuft nichts falsch mit Gott. Es ist nichts verkehrt mit der Bibel, es ist nichts verkehrt mit dem Heiligen Geist. Die Sache ist die, mit dir ist etwas verkehrt, alles lief richtig, nur mit Johannes war es nicht richtig. So kam kürzlich eine Frau von Zionstadt, sie ist vielleicht heute hier, vor etwa einem Monat. Diese kleine Frau und ihr Mann, ein wundervolles Paar, sie kamen zu mir und mit einigen guten Freunden, mit Sims dort von Zion. Und vielleicht sind sie alle hier heute Abend und sie hatten ein kleines Kind. Das Kind wurde geboren mit einem verkrüppelten Fuß. Es konnte den Fuß nicht hinabhalten und sie sagte, ich kann sehen, dass wenn Bruder Branham, wenn er seine Hände auf dieses kleine Kind legt, dann wird der Fuß herabkommen. Und sie brachte die Schuhe mit und alles von zu Hause. Und als ich war am Predigen in der Kapelle und als ich fertig war, machten wir uns bereit für eine andere Versammlung nach Bloomington, Illinois. Und als ich die Plattform verließ, ich glaube, wir waren im Begriff, Fußwaschung zu machen. Wir glauben in Fußwaschung. Ich glaube, die Bibel lehrt das und wir sollten es tun, bis er kommt. Und so versuchen wir, jedes Wort zu halten, das er sagte. Und wir tun dies in unserer Gemeinde. Wir haben dies seit 33 Jahren immer getan. Wir machen uns bereit für die Fußwaschung. Und da kam mein Sohn und sagte, Vater, das sind Leute hier von Zion. Und sie erwarteten, dass für die Kranken gebetet würde heute Abend. Und sie haben ein kleines Kindlein. Und die Frau glaubt, dass wenn du für das Kind betest, dass dann das kranke Bein gesund wird. Es hat ein krankes Bein. Ich sagte, bring es. Und eine wunderschöne Mutter, sie kam daher mit dem Kind und sie sagte, mein Kindlein, Bruder Branham. Wir haben geglaubt, meine Frau und ich, dass wenn du deine Hände auf dieses Kindlein legst, dass dann das Bein gesund wird. Ich sagte, möchtest du, dass ich eine Vision bekomme vom Herrn? Sie sagte, nein, lege einfach die Hände auf. Ich sagte, gut, ich werde es tun. Ich legte meine Hände auf, betete dafür und dann gingen sie weiter. Am nächsten Tag war ich im Büro und als ich dort saß und einige Telefonanrufe beantwortete, da kam ein Auto und die kleine Frau kam, sie und ihr Ehemann, und sie kamen und sagten, Bruder Branham, etwas ist falsch gelaufen. Ich sagte, was meint ihr? Sie sagen, dass das Bein des Kindes ist immer noch verdreht. Ich sagte, was hat dies damit zu tun? Und sie sagt, aber ich glaube, Bruder Brennan, ich glaubte, dass wenn du deine Hände auf mein Kindlein legst, dass Gott es heilen würde. Ich glaubte es. Und sie sagte, etwas lief falsch irgendwo. Sie sagte, vielleicht ist es besser, wenn du eine Vision hast. Ich sagte, nein, da ist nichts falsch gelaufen, überhaupt nichts. Das Einzige, was verkehrt ist, bist du. Ich sagte, du glaubst es einfach, du musst es glauben. Sie sagte, etwas möchte ich nun fragen, Bruder Brennan. Glaubst du, es ist der Wille Gottes, dass mein Kindlein verkrüppelt ist? Ich sagte, nein, ich glaube nicht, dass dies Gottes Wille ist. Sie sagte, mehr will ich nicht von dir hören. Und da ging sie. Und zwei Tage später haben sie mich angerufen, das Bein des Kindes ist völlig normal. Seht, wir werden aufgeregt, das ist alles. Alles läuft richtig, alles läuft aufgrund der Zeit. Alles läuft richtig in der Zeit. So sehen wir, der Teufel versucht, dass die Leute nicht glauben. Und der Teufel versuchte Johannes zum Unglauben zu bringen, dass er nicht der Messias war, Jesus. Und so kommen die Jünger und er ließ die Jünger kommen und er sagte, findet heraus, wo immer er predigt. Und dann fragt ihr ihn, bin ich verkehrt gewesen? Habe ich mir das, könnt ihr euch so etwas vorstellen? Bin ich verkehrt gewesen? Ist er wirklich dieser eine? Ich weiß, das Zeichen war richtig. Ich habe das Messias-Zeichen gesehen. Ich wusste, dass das stimmt. Aber diese Demut und diese Schwachheit, ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht zusammenbringen. Ihr müsst die Dinge nicht zusammenbringen. Wenn ich euch die ganze Sache erklären könnte und ihr alles wüsstet, dann wäre es nicht mehr Glauben. Alles, was ich vollkommen erklären kann, ist kein Glaube mehr. Durch Glaube seid ihr gerettet, durch Glaube seid ihr geheilt. Ihr glaubt es einfach, ihr könnt es nicht erklären. Ihr glaubt es einfach. Und so sagt er, geht und fragt ihn, ob wir einen anderen suchen sollen. Ist mein Glaube, mein Vertrauen. Ich habe das Messias-Zeichen über ihm gesehen. Bin ich doch verkehrt? Bin ich durcheinander? Ist etwas falsch gelaufen? Als diese Jünger zu Jesus kamen mit der Frage dieses großen Propheten, hat ihnen Jesus nicht gesagt, nun hört, ich werde euch zurücksenden mit etwas Literatur für Johannes, wie er glücklich werden kann im Gefängnis. Nein, so etwas sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ich gebe ihm ein Buch über Geduld. Und sagt nun Johannes, wie er Geduld lehrt im Gefängnis, das ist eine gute Sache. Nun, wenn er schon im Gefängnis ist, ich hasse es, ihn im Gefängnis zu sehen, aber sagt ihm nun, dass er einfach glücklich sein soll. Nein, nie sagt er so etwas. Was hat er gesagt? Er sagte, bleibt einfach bis zur Abendversammlung. Bleibt noch etwas. Dann könnt ihr gehen. Beachtet die Abendversammlung. Als Jesus die Versammlung gehabt hatte, ich kann mir vorstellen, wie die Jünger des Johannes dort saßen und alles beobachteten, denn Johannes hatte sie gelehrt, dass er der Messias war und diese waren seine Jünger und sie begannen zu sehen, was geschah. Als die Versammlung vorbei war, gingen zwei Jünger zurück zu Johannes. Jesus sagte, geht, erzählt Johannes, die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Tauben hören und alle, die zur Versammlung kommen, sind arm. Und all, die in die Versammlung kommen, sind arm. All den armen Leuten wird das Evangelium gepredigt. Und sagt Johannes, er soll sich nicht fürchten, nicht etwas anderes denken. Ich bin ganz im Plan, alles läuft richtig, alles ist in Ordnung. Ich bin ganz im Schritt. Geht, sagt ihm, da ist eine Heilungsversammlung, Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Die Kraft Gottes bewegt sich unter ihnen. Ich bin ganz im Schritt. Schaut auf nichts anderes. Ich bin ganz im Plan. Und gesegnet ist der, der sich nicht ärgert an mir. Nehmt keinen Anstoß. Ich glaube, an Jesus nahmen mehr Leute Anstoß als an jedem anderen Mann, der auf der Erde lebte. Sie nehmen zu schnell Anstoß. Jesus sah diese Seligpreisung dort, wie sie platziert wurde, und er sagte dort: Gesegnet ist, wer keinen Anstoß nimmt an mir. Seid nicht, nehmt keinen Anstoß. Alles läuft nach Plan. Geht einfach weiter und glaubt es. Das ist alles. Alles ist in Ordnung. Geht und glaubt es. Jesus hat Johannes nicht gescholten und er sagte nicht: Oh, ich schäme mich für meine Apostel, ich schäme mich für meinen Propheten. Nein, nie hat er so etwas gesagt. Er sagte nicht: Nun, was wird die Welt über so etwas sagen, wenn wir so etwas predigen? Oh, solch ein großer Messias. Und dann kommst du und fragst, ob ich der Messias bin. Nein, er hat ihn nie gescholten. Aber als Johannes die schlimmste Frage stellte, die man Jesus stellen konnte, sagte Jesus das Beste, das man Johannes je über ihn sagen konnte. Jawohl, Johannes sagte: Geht, schaut, ob dieser der ist, der da kommen sollte. Und nachdem sie gegangen waren, sagte Jesus zu ihnen, nachdem die Jünger des Johannes gegangen waren, sagte er: Was wolltet ihr dort sehen in der Wildnis? Wolltet ihr einen fein gekleideten Mann dort in der Wüste sehen? Er war zu weit von Hollywood entfernt für so etwas. So sagte er: Was wolltet ihr einen Mann in feinen Kleidern sehen? Diese sind in den Königspalästen. Oder was wolltet ihr sehen? Ein Hahn, der sich nach jeder Denomination neigt, das tut, was sie wollen? Oh nein, ganz gewiss nicht. Was wolltet ihr dann sehen? Einen Propheten? Ja, ihr gingt, um einen Prophet zu sehen, und ein größerer, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist Elia. Dieser ist von dem durch den Propheten gesprochen wurde: Ich sende meinen Botschafter vor mir her. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nie war ein größerer Mann von einer Frau geboren als Johannes der Täufer. Er hat ihn nie verurteilt. Er wusste, dass er gesalbt war mit dem Geist des Elia und dass dieser Geist auf ihm war. Das hat es vollbracht. Er wusste, dass alles richtig läuft. Alles lief nach Plan. Weshalb war Johannes größer als alle Propheten? Wenn ihr geistlich seid, werdet ihr etwas erfassen. Warum war er der Größte? Alle anderen Propheten sprachen vom Messias. Doch Johannes stellte ihn vor. Er war derjenige, der ihn präsentierte. So wird es in der Endzeit sein. Alles läuft nach Plan. Nehmt keinen Anstoß, glaubt es einfach. Heute nehmen die Gemeinden Anstoß, die Gemeinden ärgern sich, die Leute nehmen Anstoß, sie sind alle durcheinander, sie wissen nicht, was sie denken sollen. Man sagt, es ist Gedankenübertragung, Telepathie. Nehmt keinen Anstoß. Unsere Botschaft am letzten Sonntag versuchte zu zeigen, was Gott dem Abraham und dem Samen nach ihm tut. Und wir sehen, dass an jeder Wegkreuzung, dass er Abraham und seinen Samen nahm. Er nahm den Samen durch Rechtfertigung, durch Heiligung, durch die Taufe des Heiligen Geistes, durch das Platzieren als Sohn, und dann kam Gott in menschlichem Fleisch. Wandte seinen Rücken zur Sarah, die im Zelt war, und sagte ihr, was sie in ihrem Herzen denkt. Erschreckt nicht, er läuft nach Plan, er ist hier, nehmt keinen Anstoß an ihm, gesegnet sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Wenn er hier ist heute Abend, würde er dasselbe sagen. Er läuft nach Plan. Der Prophet sagte, dass da eine Zeit kommen würde, in der weder Tag noch Nacht sei, sondern in der Abendzeit soll es Licht werden. Er läuft nach Plan. Der Prophet sagte, dass da eine Zeit kommen würde, in der weder Tag noch Nacht sei, sondern in der Abendzeit soll es Licht werden. Er läuft nach Plan. Er kam durch Rechtfertigung, durch Luthers Zeitalter, durch Heiligung, Wesleys Zeitalter, durch das Pfingstzeitalter, hat die Gaben platziert in der Gemeinde und nun erschien er uns in unserem Fleisch. So wie Jesus sagte, dass es geschehen würde. Nehmt keinen Anstoß an ihm. Er ist zur Zeit hier. Johannes, geh aus dem Gefängnis. Geht aus euren Organisationen, die das nicht glauben. Sieht die Federn aus euren Augen. Du bist ein freier Mann, wenn du glaubst. Er ist zur Zeit hier. Es soll Licht werden zur Abendzeit. Die Abendzeit Lichter scheinen. Was ist er? Derselbe Jesus. Dieselbe Sonne, die im Osten aufgeht, ist dieselbe Sonne, die im Westen untergeht. Der Sohn Gottes ging auf über den östlichen Menschen. Was tat er, um den Samaritern zu beweisen, dass er der Messias war? Er zeigt ihnen das Zeichen des Propheten, von dem Mose sprach. Die samaritische Frau bezeugte dieselbe Sache. Sie sagte, wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er uns diese Dinge sagen. Doch wer bist du? Er sagte, ich bin es. Sie rannte in die Stadt und sagte, ist dies nicht der Messias? Dieser Mann hat mir gesagt, was verkehrt ist mit mir. Ist dies nicht der Messias? Und die Leute glaubten es. Er tat dies den Samaritern und den Juden, aber nicht zu den Heiden. Bevor das Evangelium zu den Heiden geht, ging, war er schon verherrlicht und in der Herrlichkeit. Doch zur Abendzeit soll es Licht werden. Was tat die Gemeinde? Sie ging in den Katholizismus, organisierte eine Gemeinde. Dann kam Luther heraus mit der Rechtfertigung für den Samen. Dann kam Wesley, von Luther die Heiligung, dann die Pfingstler. Dann organisierten sie und weiter mit ihren Systemen. Nun, wir sind in den letzten Tagen. Was ist es in der Abendzeit? Bevor der Leib von Sarah und Abraham verwandelt wird, um den verheißenen Sohn zu bekommen, er kam da, saß mit ihnen, sprach mit ihnen und tat ein Zeichen vor ihnen. Und Jesus nimmt auf das Bezug. Wir kommen nicht zu spät. Schaut nicht zurück, was Luther und was Wesley sagte. Schaut, was Jesus sagte. Was sind die Zeichen, wo wir leben? Schaut nicht zurück, was jemand anders sagt. Schaut, was er sagt. Er ist der, der es sagt. Und dieselbe Sonne, die im Osten scheint, geht im Westen unter. Es wird ein trüber Tag sein, gewiss. Genug Licht, um Gemeinden zu wählen, Organisationen zu machen. Aber die wahre Kraft Gottes, die Manifestation der Gegenwart Gottes, ist seit Jahren nicht gesehen worden. Wir haben es gefühlt, wir wussten es, wir haben Gaben gesehen. Aber ihn zu sehen, sichtbar unter uns, mit Kraft in der Gemeinde, um ihn am Kleid zu berühren, den Meister, ihn zu berühren, um die Kraft zurückzubringen, durch seine Leute zu sprechen, zu offenbaren, das macht ihn zu Gott. Gott mit uns. Oh ja. Johannes, Gott öffnet heute Abend die Gefängnistüren und lässt dich heraus. Gesegnet ist der, der nicht Anstoß nimmt an mir, nicht Gedanken lesen, Telepathie, sondern die Kraft des auferstandenen Christus, der bald kommt. Lass uns beten. Teure Gott, während die Abendlichter scheinen, sind die Augen von vielen zu, aber andere benutzen das Licht, um darin zu gehen. Ich bete Gott, dass heute Abend, dass du Abendlicht wieder scheinen lassen wirst unter diesen Abendleuten, dass sie die Kraft deiner Auferstehung sehen, denn du hast selbst gesagt, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Und wir fragen uns, welche Werke du, die du getan hast. Und wir sehen im 5. Kapitel, im 19. Vers, wie Johannes sagt, ich kann nichts tun, es sei denn, der Vater tut es zuerst. Und du hast versprochen, wir wissen, es ist die Wahrheit. Nun, noch einmal, Herr, dann ist das vollständig. Möge viele Johannes hier sein, die im Gefängnis sind, feine Männer, Frauen, die wissen, die dich als Retter kennen, und sie haben sich gefragt, oh Gott, mögen sie sehen, dass du genau zur Zeit kommst. Gewähr es, wir bitten es im Namen Jesus. Nun, bevor wir den Altar rufen, ich bin etwas spät heute Abend, ich sagte, ich werde sicher durch sein. Ich sagte Billy, ich werde es machen, aber ich werde weniger predigen als eine Stunde. Und welche Gebetskarten sind heute ausgegeben worden? A, die A-Karten, wo werden wir beginnen? Eins, wir starten hinten, wir beginnen hinten. Wir wollen nur einige nehmen. Wer war noch nie in so einer Versammlung vorher? Erhebt eure Hände. Schaut hierher. Die halbe Versammlung. Wie viele wissen, dass Jesus schon Kranke geheilt hat und die Verlorenen gerettet? Wie könnte er euch retten oder heilen? Er sagte, er hat es schon getan. Ihr müsst es einfach glauben. Aber er hat verheißen, dass die Werke, die er getan hat, wir auch tun würden, und speziell in dieser Abendzeit. Wie viele wissen das, glauben, dass es die Wahrheit ist? Hat er nicht gesagt, er ist derselbe, gestern, heute und für immer? Gewiss ist er derselbe, gestern und für immer. Und wenn er ist, wenn er das ist, dann wird er in derselben Weise handeln. Alle, die mich nicht kennen, erhebt eure Hände. Und alle, die keine Gebetskarte haben und geheilt werden möchten und wissen, dass ich euch nicht kenne, erhebt eure Hände. Jede Person im Gebäude, die weiß, dass ich sie nicht kenne, erhebt die Hand. Ich glaube, ich sehe keine Person, die ich kenne. Nur hier, wenn ich mich nicht irre, hieß dies ein Prediger von Arkansas, der hier sitzt. Wie viele wissen, dass da einmal eine Frau in die Gebetsversammlung kam? Da war eine Frau, die sagte, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren kann, dann werde ich gesund sein. Sie hatte einen Blutfluss, ihr erinnert euch daran, und sie schlüpfte durch die Menge und berührte ihn, und er hätte es nie fühlen können. Ihr wisst, Bruder Tommy, du weißt, die Kleider dort in Palästina, diese langen Kleider, sie haben unten ein Kleid getragen, das bis zum Staub ging, und als jemand den Saum des Kleides berührte, fragte Jesus, wer hat mich berührt? Nun, das war der Sohn Gottes. Er sagte, wer hat mich berührt? Und Jesus hat ihn zurechtgewiesen und hat gesagt, nun, alle Leute berühren dich. Was ist denn mit dir los? Du weißt doch, Rabbi, Reverend und so weiter. Er sagte, ich sage dir, ich bin schwach geworden. Wie viele wissen, dass Tugendkraft Kraft ist? Gewiss, Kraft ging von ihm aus. Jemand berührte mich. Und er wandte sich um, schaute über seine Zuhörerschaft, bis er fand, wer es war. Und er sagte, oder er sprach mit ihr über ihren Blutfluss, dass er aufgehört hatte, denn ihr Glaube hatte sie gerettet. Stimmt das? Nun, ihr Brüder, ihr Prediger, die mit mir heute Morgen gegessen haben, dieser Bruder hier ist der Bruder mit all diesen Doktortiteln, die er bekam in der Baptistengemeinde, Dr. Phil und Dr. alle die Arzttitel. Aber er hat alles vergessen, um Christi willen, wie Paulus. Aber die Schrift lehrt uns dort im Hebräer, dass er ein hoher Priester ist und dass er berührt werden kann durch unsere Schwachheiten. Wie viele wissen, dass das die Wahrheit ist? Nun, wenn er derselbe ist, gestern, heute und für immer, wie würde er sich verhalten, wenn ihr ihn berührt? Er würde in derselben Weise handeln. Nicht wahr? Eine kleine Weile, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen, denn ich werde mit euch ja in euch sein bis ans Ende der Welt, und die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Stimmt das? Und er hat verheißen, dass er zu den Heiden kommen würde. Nicht zum Lutherzeitalter Wesley, sondern zur Endzeit würde es geschehen. Seht, es geschieht genau zur Zeit. Denkt daran, dies ist auf der ganzen Welt geschehen. Und so sind wir am Ende, kein Zweifel. Doch sie berührte sein Kleid. Was war es, Bruder Branham? Oder was ist es? Nicht ich bin es. Es würde nichts bewirken, wenn ich es tun würde. Es muss euer Glaube sein, der ihn berührt, so dass er durch mich spricht. Es ist einfach eine Gabe. Ich kann mich ihm hingeben. Ich gebe mich ihm, meine Augen, meine Gedanken, meine Zunge, mein ganzes Wesen. Ich kenne keinen von euch, aber er ist es, der durch mich redet. Er tut diese Dinge, nicht ich. So was bewirkt es? Ich weiß es nicht. Ich kenne euch nicht. Was weißt du über mich, Bruder Brenn? Ich weiß nicht. Ihr müsst ihn einfach berühren und er berührt mich zurück. Seht, ihr und ich zusammen als sein Diener, und so kann er sich seinem Volke zeigen, dass er genau zur Zeit hier ist. Er leuchtet nach Plan, ganz genau vor der Endzeit, wenn die Abendlichter scheinen. Wenn er das nun tun wird, wie viele werden ihn lieben und ihm glauben und ihn akzeptieren? Gott segne uns. Nun, himmlischer Vater, der Rest liegt in deinen Händen. Ich übergebe mich und diese Stimme dir. Nur ein Fall wird es beweisen, Vater, im Namen von Jesus Christus. Lass es geschehen. Amen. Seid wirklich sehr ehrfürchtig. Geht nicht mehr, steht nicht mehr auf, sitzt still. Seid ehrfürchtig. Ein Wort von ihm bedeutet mehr, als ich sagen könnte in 50, in 100 Jahren, in einer Lebenszeit. Nur ein Wort von ihm. Ihr dort draußen, die keine Gebetskarten habt, wer immer ihr seid, welcher Zustand auch immer ist, sagt einfach, oh großer Hohepriester, lass mich dich berühren. Und Bruder Branham kennt mich nicht und lass ihn sich zu mir wenden und sage ihm, über was ich bete. Lass ihn wissen, was mit mir verkehrt ist, er kennt mich nicht, oder er soll es mir sagen. Ich glaube dir, denn die Bibel sagt, das sei die Weise, wie er es tun würde. Und so wird er es tun. Sieht, Freunde, wenn einmal Jesus sich schwach fühlte, was wird das bei mir bewirken als Sünder? Ihr wisst nicht, was das für mich bedeutet. Ihr werdet es nicht wissen, bis ich dort oben am Peltor stehe, was der Preis dafür ist.
You'll never know until we beat the gate up there what the price is, but that's, I'm not complaining, I'm thanking God.
Ich beklage mich nicht, ich danke Gott. Einfach, dass ihr versteht.
Well, days we come down and
und sie haben Gebetskarten ausgegeben und ich nehme diese Gebetskarten während der Woche, einige hier, einige dort, und damit man nicht weiß, welche, sonst würde jeder Gebetskarte Nummer 1 wünschen. Und dann geht der Junge vor die Versammlung, mischt diese Gebetskarten. Ich glaube, ihr habt gesehen, wie er es tut. Dann geht er hinab und dann möchte er eine Gebetskarte. Dann kann der Junge nicht sagen, nun, ich habe dir Nummer 1 gegeben, denn er weiß selbst nicht, welche kommt. Er gibt sie einfach heraus und er mischt sie. Und vielleicht hast du Nummer 10 und der andere hat Nummer 95 und dann werde ich vielleicht von 1, 20, 30, 50 oder 90 rufen oder von 90 zurück zu 20 oder irgendwie, so wie es mir der Heilige Geist aufs Herz legt. Und durch diese Führung ist hier eine schwarze Frau und ich ein weißer Mann. Ich kenne dich nicht, wir kennen einander nicht. Es ist das erste Mal, dass wir uns treffen. Wenn der Heilige Geist immer noch derselbe Heilige Geist ist, der in Christus ist und in uns ist heute Abend, wenn dies derselbe Geist ist, dann wird er dasselbe Werk tun. Wenn dies wirklich der Heilige Geist ist, dann wird er das Werk des Heiligen Geistes tun und es wird das Werk von Jesus sein. Auf diese Weise könnt ihr sicher sein, dass was er damals war, dass er auch heute noch ist. So nehmen wir Johannes, das vierte Kapitel. Er war ein Jude und traf eine Frau aus Samaria und er sprach mit ihr einige Minuten, um zu sehen, wo ihr Problem war. Und sie sagte, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er uns diese Dinge sagen. Und er sagt, ich bin der zu dir spricht. Und sie rannte in die Stadt und sagte, kommt und seht, ein Mann, der mir die Dinge gesagt hat, die ich getan habe, ist das nicht der Messias? Und alle Leute glaubten, und Jesus hat es nur mit einer Person getan, doch die ganze Stadt glaubte an ihn, er hat nie jemand geheilt. Er ging dort hinein, machte sich selbst der Frau bekannt, und die Bibel sagt, dass die ganze Stadt wegen dem Zeugnis der Frau glaubte. Nun, wenn das Jesus gestern war und er zu derselben Sache kommt, hier steht eine afrikanische Frau und ich ein Anglosachse, ein Mann, ich stehe hier, und wenn er offenbaren kann, etwas, warum du hier bist oder was du getan hast, etwas, das du weißt, Du weißt, dass es die Wahrheit ist. Und wenn er dir sagen wird, was gewesen ist, dann wird er dir sicher auch sagen können, was sein wird. Glaubst du das? Ihr alle, ihr schwarzen Leute, ihr Weißen, alle, glaubt ihr das von ganzem Herzen?
Now, if any of you people don't believe this is the truth, and you believe it's psychology, I haven't got no PhD. You come here and do it yourself.
Nun, wenn jemand von diesen Leuten glaubt, dass dies die Wahrheit ist, oder ihr glaubt, es ist Psychologie, ich habe keinen Doktortitel, dann kommt doch hier herauf und tut es selbst. Ich warte jetzt auf euch. Wenn ihr aber euch fürchtet zu kommen, dann nehmt es an oder schweigt.
I'm waiting for you. Then if you're afraid to come, accept it or keep still about it.
Ich sagte dies, denn ich war so geleitet, es zu sagen. Etwas geht vor sich, das ich sehe. Auch du, Frau, merkst, dass etwas vor sich geht. Du merkst, dass etwas vor sich geht. Eines deiner Probleme ist Nervosität. Du bist extrem nervös. Da kommt es. Oh, er vermutet es nur. Könnte sagen, jemand dort ist nervös. Der Herr sagt, jemand. Doch wer ist dieser jemand? Sie ist dieser jemand. Sie hat einen netten Geist. Nervös? Du hast Probleme auch mit deiner Schulter, stimmt das? Du hast auch ein Herzleiden, stimmt das? Du hast eine Last auf dem Herzen, stimmt das? Über einen Jungen? Er ist in einem Spital, du betest für ihn? Soll ich dir sagen, wer du bist? Frau Richardson, geh und glaube.
Is it an institution, yeah. Hospital? Yeah. You're praying about him. Yeah. You may tell you who you are, yeah. Miss Richardson. Yeah. Go believe.
Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
You'll never know what that does.
Ihr könnt nicht wissen, was das bei mir bewirkt. Es tötet das Leben. Nun seid sehr ehrfürchtig.
How do you do, sir?
Nächste Person. Wie geht es dir, mein Herr? Wir kennen uns nicht.
Aber
Jesus kennt uns beide. Wenn Gott mir zeigt, warum du hier bist, ich will nicht in viele Details gehen, so viele warten hier. Aber wenn er mir etwas über dich sagt, wirst du glauben? Natürlich, eine der Sachen, warum du hier bist, du hast ein Augenleiden, du trägst Brillen, jeder kann das sehen. Aber das ist nicht alles, etwas anderes, denn du hast einen Todesschatten über dir. Die Augen würden das nicht bewirken. Tuberkulose. Du hast eine Operation gehabt, hat nichts bewirkt. Stimmt das? Wirst du glauben, dass das alles gut wird? Glaube es von ganzem Herzen. Würdet ihr glauben, dass er der Sohn Gottes ist und euch heilt? Glaubst du es? Dann geh einfach und sage, ich danke dir, Herr. Und dieses Geschwür wird dich verlassen. Ich kenne keinen von euch. Ich kenne dich nicht. Wir kennen uns nicht. Wir sind Fremde. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass er mich als Botschafter zur Gemeinde in diesen letzten Tagen gesandt hat, um die Schrift zu zeigen? Nicht, weil ich es bin. Er nimmt normalerweise jemanden, der nichts ist, damit er sich selbst zeigen kann. Glaubst du, dass diese Dinge, die ich gesprochen habe, die Wahrheit sind? Schriftgemäß?
She seems to be so full of sorrows, the reason
Sie scheint so viel Sorge zu haben, diese Frau.
Yes.
Darum habe ich zu ihr gesprochen.
It is. The first thing is for yourself.
Erstens bist du wegen dir selbst da.
You had an operation.
Du hast eine Operation gehabt.
And that was a female lady's trouble.
Du hast ein Frauenleiden. Du hast eine Auskratzung gehabt. Alle weiblichen Organe sind herausgenommen, aber es hat Nebenwirkungen gehabt. Du musstest wieder ins Spital gehen. Aber das ist nicht deine eigentliche Sorge. Du sorgst dich um ein Kind. Es ist dein Kind.
It's had some disease or something wrong. TB.
Das Kind hat Tuberkulose.
Weak spells,
und Anfälle,
right.
Stimmt das? Und dann hast du noch
out.
Etwas. Du hast ein Ohrenleiden.
That's right.
Oder das Kind hat ein Ohrenleiden.
Mrs. Smith.
Dein Name ist Frau Smith. Geh und glaube von ganzem Herzen. Glaubst du? Glaube einfach.
But you're that ain't really your sorrow. Your sorrow is about a child. It's your child. And it's had some disease or something wrong, TB. And now it has some kind of a weak spells on it. That's right. You've got another one that you're bothered about, and it's got an ear trouble. That's right. Your name is Mrs. Smith.
Nächste Person. Wie geht es Ihnen? Wir kennen uns nicht. Ich kenne dich nicht. So viel ich weiß, habe ich dich noch nie gesehen in meinem Leben. Wir treffen uns hier das erste Mal. Wenn ich etwas tun könnte für dich und es nicht tun würde, dann wäre ich eine üble Person. Dann sollte ich nicht hinter dem Pult stehen als ein Prediger. Wenn ich und ich könnte dir nicht helfen. Und wenn er selbst stehen würde und diese Kleider tragen würde, die ich trage, dann könnte er nur beweisen, dass er der Messias ist und was er für dich getan hat. Aber du müsstest Glauben haben, um es zu glauben, das, was er für dich getan hat. Sonst würde es nicht wirken. Stimmt das? Aber wenn er hier stehen würde und dir etwas sagen würde, was dein Problem ist oder was du getan hast oder was du tun solltest, dann würde es Glauben brauchen, es zu glauben, nicht wahr? Aber es würde den Glauben der Versammlung stärken. Du hast einen Unfall gehabt. Du hast Probleme im Kopf und du hast Probleme in deiner linken Seite. Komplikationen, viele Dinge. So vieles ist verkehrt, das stimmt. Wenn Gott mir sagen wird, wer du bist, würde dir das helfen, Frau Terry?
Miss Terry?
My
Lord!
Glaubst du jetzt von ganzem Herzen? Nächste Person. Er heilt auch Herzleiden, nicht wahr? Glaubst du, dass er das tut? Geh einfach fort und sage, danke dir, mein treuer Gott. Nächste Person. Glaubst du, er heilt Arthritis und macht die Leute gesund? Glaube von ganzem Herzen. Gott segne dich. Nächste Person. Frauenleiden und Herzleiden. Glaubst du, dass er dich gesund machen wird? In Ordnung, geh weiter, freue dich. Preis ihn. Du bist zu jung, um diese Blutarmut zu haben. Glaubst du, dass er auch Bluttransfusion macht? Sage danke, Herr. Glaubst du, Sinus? Oh, glaube, er heilt dich. Du hast eine Operation gehabt, Tumor. Glaubst du, Gott wird dich heilen? Geh einfach weiter. Komm, Frau, glaubst du, er wird Nervosität teilen? Geh deines Weges, freue dich, sage danke, Herr. Und wenn ich nichts sagen würde, wirst du mir auch glauben? Im Namen von Jesus, sei geheilt. Glaube, komm. Einen Augenblick, etwas geschieht irgendwo.
Did those people going by there was in the prayer line going back there?
Sind diese Leute in der Gebetsreihe gewesen, die dort sind?
That might be.
Vielleicht war es das. Der Herr, der dort in der Reihe sitzt, zu Rechten, der mich anschaut. Sie haben ein Prostata-Leiden. Jawohl, mein Herr. Haben Sie eine Gebetskarte? Sie brauchen keine. Ihr Glaube heilt Sie. Die zweite Frau neben Ihnen ist Ihre Frau. Ich sehe euch in eurem Heim miteinander. Sie leidet an einem Leberleiden. Wenn das stimmt, dann erhebt eure Hände. Geht nach Hause, Jesus Christus heilt euch. Die Frau, die dort neben euch sitzt, hat eine kranke Zunge. Wenn das stimmt, erhebt die Hand. Geh nach Hause. Du dort am Ende der Reihe, was ist mit dir? Dort ist es über dir. Du hast ein Blasenleiden. Glaube und geh nach Hause, sei gesund. Was hat sie berührt? Hier sitzt ein Mann, der weint. Dort sitzt ein Mann, dieser junge Mann. Ich habe den Mann nie in meinem Leben gesehen. Du hast ein Magenleiden, mein Sohn. Aber du hast gebetet und der Geist kam auf dich. Und du hast ein wunderbares Gefühl gehabt. Wenn ich ein Fremder bin, dann erhebe deine Hand. Ich kenne dich nicht. Wenn das, was ich sagte, stimmt, erhebe deine Hand. Winke mir. Du bist geheilt. Jesus Christus hat dich geheilt. Diese Frau, die dort hinten sitzt, die leidet an Epilepsie. Glaubst du, dass Gott dich gesund machen kann? Wirst du es annehmen, deine Heilung? Deine Anfälle werden dich verlassen. Du wirst sie nie mehr haben. Die kleine Frau, die dort sitzt, mit erhobener Hand, die mich anschaut, etwas ist mit ihrem Hüftgelenk. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Du kannst deine Heilung haben. Diese Frau, die dort steht, mit erhobener Hand, bereit für eine Operation an ihrem alten Tumor, aber Gott wird ihn herausnehmen und dich gesund machen. Glaubst du es? Glaube. Diese Frau mit einem weißen Band um ihr Haupt, eine schwarze Frau, ein Gallenleiden hast du. Glaubst du, Gott wird dich heilen? Und was ist mit dir dort im Rollstuhl? Glaubst du mir, dass ich sein Prophet bin? Du wirst sterben, wenn du dort sitzen bleibst. Du hast nur eine Chance zu leben, wie die Leprakranken am Tor bei Samaria. Ich kann dich nicht heilen, Schwester, ich bin kein Heiler. Aber diese Samariter sagten, wenn wir hier bleiben, werden wir sterben. Wenn wir in die Stadt gehen, werden wir sterben. Wir haben nur eine Chance, wir gehen in das Lager des Feindes. Wenn sie uns töten, wir werden ja sowieso sterben. Aber wenn sie uns retten, werden wir lebendig bleiben. Du hast eine Chance aus Millionen. Aber du hast nicht diese Chance. Du bist eingeladen, heute Abend in das Heim eines wahren, liebenden Gottes zu kommen. Steh auf deine Füße. Lasst uns nun erheben und an Gott glauben, an Jesus Christus. Steht auf, wenn ihr ihm glaubt, steht auf eure Füße. Im Namen von Jesus Christus nehmt eure Heilung an. Amen. Ich gehe noch. Zum Abschluss noch einmal die beiden letzten Fälle ohne Übersetzung. Ein Gallenleiden und eine gelähmte Frau, die aus dem Rollstuhl aufsteht.
This kind of woman with a white band around her knee here, colored lady, gallbladder trouble. You believe God will heal you? What about you in a wheelchair? You believe me to be his prophet? You'll die sitting there. You have one chance to live, like the lepers was, instead to get to Samaria. I cannot heal you, sister. I'm no healer. But those Samaritans, they said, if we sit here, we'll die. If we go in the city, we'll die. So the only chance we got is to go to the camp of the enemy. If they kill us, we're going to die anyhow. But if they save us, we'll be alive. They have one chance out of millions. You ain't got that kind of a chance. You're invited tonight to the home of a real loving God. Stand up on your feet now. Let's rise and believe on the Lord Jesus Christ.